Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute sind wir mal trotz Corona-Bedingungen natürlich auch mal draußen. Wir sind hier in Schwerin geblieben und ich bin bei den Gründern vom Unverpackt-Laden und würde einfach mal direkt übergeben. Stellt euch doch mal vor, sagt mal, was ihr macht, wer ihr seid und warum dieser Laden entstanden ist.
Also ich bin Jenny und
ich bin Susanne.
Und wir haben uns letztes Jahr getroffen, zufälligerweise, und haben uns ausgetauscht zu meinem Konzept FKK Unverpackt, das schon seit 2017 existiert und beim IHK Gründungswettbewerb den ersten Platz gemacht hat. Susanne kommt auch aus dem Bereich nachhaltiges Produktdesign und auch Eco Concept Store. In Vietnam hatte sie einen Laden und so haben wir uns sozusagen fusioniert zu dem, was wir jetzt eröffnen. Ein Unverpacktladen in Schwerin.
Genau, jetzt hast du schon alles gesagt.
Ergänzt mal, was du auch willst.
Ja, wir haben gemerkt, dass wir in gleicher Emotion unterwegs sind und ja, haben gleich Nägel mit Köpfen gemacht und geplant, wie wir das umsetzen, und hatten dann unser Crowdfunding gemacht und es hat sich alles weiter, ja, alle weiteren Türen geöffnet. Und jetzt sind wir kurz vor Eröffnung.
Super. Ja. Also wir sind ja gerade auch für die Zuhörer im Laden und es ist echt mega eingerichtet. Ich hatte jetzt gerade auch mal eine kurze Story gemacht, wo ich dich dann auch überrascht habe beim Saubermachen. Aber die Lage hier in Schwerin ist natürlich cool. Es ist recht zentral gelegen und ich glaube, wir hatten gerade auch im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, was passiert so alles in Schwerin. In Schwerin tut sich was. Also Schwerin ist nicht nur Landschaft, Schwerin hat vieles mehr und man merkt jetzt, dass peu à peu was dazukommt. Und das wäre vielleicht auch mal eine Frage, warum ausgerechnet Schwerin? Man hätte das ja überall machen können.
Stimmt, die Idee hatte ich in Potsdam beim Studium, bin aber selber gebürtige Schwerinerin und nach dem Studium gab es ja natürlich ganz viele offene Türen, aber ich bin wieder zurückgekommen und verbinde Schwerin natürlich mit der schönen Natur, auch natürlich, dass es eine Beamtenstadt ist, aber hier sind noch so viele coole Leute unterwegs, die coole Projekte machen, die auch mal neben der Hauptstraße laufen, die neue Wege gehen, und wenn man sich mit den Leuten vernetzt, dann hat man das Gefühl, dass man hier ein total schönes Netzwerk hat und auch, dass solche Läden, vor allem, wenn man da sozusagen die Marktlücke trifft dann, ne, oder füllt, dass hier einfach so eine besondere Ladenkultur herrscht, aber auch eine besondere Kultur an Künstlern und Freischaffenden. Und das finde ich halt total schön, weil die Größe macht, dass man sich halt auch leicht kennenlernt und vernetzen kann. Man fühlt sich hier nicht so anonym. Und das muss ich sagen, gefällt mir auch nicht an so großen Städten. Auch wenn es da viele andere Vorteile gibt, finde ich schön, dass ich weiß, ich kann hier über den Markt gehen und ich treffe auch einfach jemanden, den ich kenne, und man quatschen eine Weile miteinander und ja.
Ja, für mich war das so, dass ich lange im Ausland unterwegs war und gerne der Heimat auch was zurückgeben wollte.
Hol uns da vielleicht auch gerne mal ab. Du hast echt eine spannende Vita. Wir haben uns ja einmal im Tisch kennengelernt. Da habt ihr die Idee noch relativ frisch mal präsentiert und erzählt, dass ihr gerade ein Crowdfunding macht. Und da fand ich es schon mega cool, das so zu hören. Aber erzähl doch mal, wo warst du, warum warst du im Ausland und was hast du von da vielleicht mitgenommen für das Business, was ihr jetzt startet?
Genau, ich war in Vietnam, in Asien, und da ist das Umweltproblem sehr, ja, sehr visuell. Visuell, also man sieht es sehr, sehr greifbar, genau. Ja. Man sieht halt den Müll überall und das Problem ist einfach, ja, man wird eigentlich täglich damit umgeben.
Klar.
Und ich komme aus dem Designbereich und hatte dann auch lange in dem Bereich gearbeitet. Und nach der Geburt meines Sohnes wollte ich mich dann selbstständig machen und habe gemerkt, dass ich gerne meinen Designhintergrund mit den Umweltthemen oder mit Zukunftsthemen ja eben auch kombinieren möchte. Und dann ist ein Eco-Concept-Store in Vietnam entstanden. mit dem ich auf positive Weise auf das Problem aufmerksam machen wollte, indem ich halt Lösungen angeboten habe. Und das sah eben so aus, dass es gewisse Produkte gibt, die es schon ganz lange in Vietnam gibt, so wie ein Kräutershampoo, was wirklich aus ganz natürlichen Materialien hergestellt wird und seit langer Zeit auch eigentlich benutzt wird, aber in Vergessenheit geraten wird. Und das eben
also ich höre es zum ersten Mal tatsächlich.
Das wieder modern zu machen und das eben vielleicht schön modern in Szene zu setzen, das war so meine Mission, dass eben Leute darauf aufmerksam wollen, vielleicht nicht gleich wegen dem Öko-Gedanken, sondern vielleicht eher, oh, das ist neu, obwohl es alt ist und es sieht einfach toll aus und das möchte ich ausprobieren. Und dann ist der zweite Gedanke eher so die Mission, dass man eben damit auch viel nachhaltiger lebt und dass das damals super gut funktioniert hat und heute auch noch gut funktioniert. Und genau, und auf diesem Umweg, wenn ich dann nach Schwerin oder ich wollte dann irgendwann wieder in die Heimat, um natürlich auch diese schöne Natur hier zu haben. Und da habe ich dann gemerkt, dass hier das Problem gar nicht visuell da ist, weil wir halt einfach ein super Müllsystem oder Recycling-System haben und das den Leuten gar nicht bewusst ist. Die Stadt ist super sauber und die Leute wissen gar nicht, wie viel Müll wir produzieren, dass es eigentlich nicht weniger oder viel, viel mehr eigentlich ist als in vielleicht anderen Entwicklungsländern, wo man gerne den Finger drauf zeigt. Ja, und so ist das entstanden, dass ich gedacht habe, ja, hier möchte ich genauso was bewegen.
Klar.
Und es ist genauso wichtig hier wie dort.
Und ja, und vor allem, ich finde die Art und Weise schon, ich glaube, das passt deswegen so gut, weil wir beide nicht so eine Menschen sind, die gerne mit erhobenen Zeigefingern die Leute darauf hinweisen und dann geht man auf die Barrikaden oder am besten ist man so anti und sondern macht es halt auf einen ganz anderen Weg, der das positiv konnotiert oder auch wie du es gesagt hast, dass man.
Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man es modern umsetzt, dass es praktisch für die Leute ist, weil natürlich leben wir alle in einem super schnellen Lebensstil jetzt und
man zeigt halt damit eine Alternative auf, ohne dass man so sagt, okay, es gibt dieses Schwarz-Weiß-Denken, nur das ist jetzt das einzig Wahre, weil ich glaube, so funktioniert das auch nicht in unserer Gesellschaft und vor allem nicht in unserer Konsumgesellschaft. Du kannst nicht sagen, das ist jetzt das einzig Wahre. Okay, dann müsste man einen Unverpacktladen machen, der viel größer ist und ganz anders aufgestellt. Dann würde man schon sagen, okay, dann wäre das so eine fast 100%ige Alternative, aber klar kann man damit nur sozusagen einen Teil kompensieren, aber ein Teil ist ein Teil so.
Und klar.
So denke ich, dass es einfach, wenn man wirklich eine positive Haltung hat, weiß man, dass das ja dazu beiträgt, dass man nachhaltiger leben kann und dass man den Leuten einfach eine Alternative hier bietet. Weil es gibt die ja nicht so in Schwerin bisher.
Das stimmt. Also die Herangehensweise ist halt mega charmant und authentisch, so wie du gesagt hast oder so wie ihr beide das ja nach außen hin vertretet. Es gibt nicht dieses klassische Gut und Schlecht, einen Mittelweg dazwischen. Und wenn man es dann hinkriegt, mit dem Produkt die Leute erstmal anzusprechen und darüber die Leute überhaupt zu erreichen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, es ist, glaube ich, schon unheimlich wichtig, da einfach mal wieder Akzente zu setzen. Und wir hatten letztens das Thema, wir bestellen aktuell viel zu viel einfach, weil du kannst nicht einfach in die Läden gehen, vor allem Kleidung kaufen, ist halt schwierig. Und dann hatte ich die Woche oder letzte Woche kam dann mein Zalando-Paket an und es ist einfach mal krass, wie viel Verpackung in so einem Hemd einfach ist. Tausende Verschlusstechniken aus Plastik, die Tüte. Und du denkst ja auch echt krass, okay, jetzt habe ich wirklich was Schlechtes getan, ne? Und wenn wir dann die Pakete zum Beispiel wegbringen, das häuft sich ja auch, ne? Und ich glaube, wenn man da eine Alternative schafft, klar wird man das nicht jeden Tag schaffen. Ich glaube, das muss auch jeder für sich nochmal selbst klar differenzieren. Aber wenn man dann sagt, okay, einmal die Woche schaue ich mal, dass ich wirklich mal drauf gucke, mein Kaufverhalten ein bisschen zu optimieren, der Umwelt zuliebe, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr kostet, dann hat man, glaube ich, viel erreicht.
Ne? Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin auch dachte, man hat eine andere visuelle, visuellen Punkt, wo wir das merken, ist ja unser eigener Mülleimer. Wenn der nach einfach nur einem normalen Wocheneinkauf überquillt, weil wir einfach nur Obst und Gemüse in diesen Plastikschalen mit Plastik drumherum. Und klar, wir können es auch lose kaufen. Schade ist, dass es meistens teurer dann ist. Oder man noch nicht sich daran gewöhnt hat, sich einfach Netze mitzunehmen dafür oder in Läden zu geben, wo man mehr unverpackt einkaufen kann oder auf dem Markt. Dann sieht man das einfach anhand seiner Müllproduktion zu Hause, dass das einfach, wie unnötig das ist, weil man packt es aus und der Mülleimer ist voll. Und wofür?
Klar, natürlich.
Nur für diesen kleinen Weg nach Hause. Ja. Und es war ja nicht mal eine sinnvolle Verpackung so richtig oft.
Ja, ich finde es auch total erschreckend, weil man sich auch so Zahlen anhört vom Umweltbundesamt, den Müll, den wir produzieren, dass das einfach immer mehr wird. Also es ist eigentlich ja wirklich immer noch, wie sagt man, eine Not da, dass es uns gibt oder dass es mehr Läden gibt und vor allen Dingen in Schwerin einfach mehr Möglichkeiten gibt. Als ich letztes Jahr hergezogen bin, fand ich das extrem schwierig, unverpackt oder eben den Lebensstil, den ich mir versucht habe anzueignen, hier so weiterzuführen. Und das fand ich irgendwie schade, dass man da sehr limitiert nur einkaufen konnte, also unverpackt einkaufen konnte.
Ja. Also klar, es ist noch eine Riesenindustrie, das muss man ganz klar sagen. Ne? Ich denke, da ist auch der Druck nicht so groß, das Kaufverhalten der Konsumenten gravierend zu ändern. Das muss schon eher von den Menschen ausgehen, dass sich dann die Industrie entsprechend anpasst. Und ich bin stark der Meinung, beeinflusse dein Umfeld, beeinflusse die Menschen um dich herum, dann wird Gutes einfach entstehen. Und wenn wir wieder bei Schwerin sind, wir haben schon so viel von Schwerin geredet, entsteht hier einfach nur Gutes, Leute. Gut, holt uns mal vielleicht ab zum Thema Unternehmensgründung. Da sind ja bestimmte Etappen, die man startet. Ihr seid ja erstmal mit der Idee gestartet, hattet vielleicht schon mal die ersten Erfahrungen gesammelt. Was waren so eure ersten Steps? Wo gab es vielleicht Schwierigkeiten und was sagt ihr, würdet ihr vielleicht in Zukunft anders machen, um da ein bisschen entspannter zu starten? Jetzt mal Corona außen vor.
Also anders, direkt anders machen, fällt mir jetzt nicht richtig ein. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt Sachen bereut, weil wenn jetzt Sachen nicht so glatt gelaufen sind, finde ich, ist es relativ normal und man lernt ja auch draus. Aber der Ansatz mit der Crowdfunding-Kampagne, den finde ich nach wie vor total toll, dass man das sozusagen so solidarisch finanziert und den Leuten ja auch ein Stück zurückgibt. Erstens, weil man es aufbaut. Zweitens, weil sie ja sich was aussuchen konnten, wie einen Einkaufsgutschein. Und wichtig fand ich auch, dass man einen Businessplan hat für das ganze Konzept, weil man sich dann auch diesen vielleicht unangenehmen, aber den finanziellen und kalkulatorischen Teil konzentriert, weil der Teil wichtig ist. Und als allererstes das Konzept. Das Konzept muss einfach so ausgefeilt sein. Da ist ja nicht nur die Idee und dann hat man eine Vision, sondern das Konzept muss einfach ausgesprochen werden. Es muss festgehalten werden, schriftlich. Und das hilft einfach, dass man immer mehr in die Materie reinkommt und man studiert sozusagen fast das Thema. Auch wenn ich jetzt nicht ein Typ bin, der gut sich Zahlen merken kann oder so, ist man komplett in der Materie drinne. Und das fand ich ganz wichtig. Und durch die Crowdfunding-Kampagne musste man ja auch eine Kampagne ausarbeiten. Dadurch ist man noch mehr in die Materie gekommen, in den Prozess der, wie gehen wir jetzt nach außen mit unserem Konzept?
Klar.
Wie gehen wir an die Leute ran? Wie präsentieren wir uns? Und da muss man sich ja sehr viele Gedanken machen und man muss auch den Markt checken und so weiter, Konkurrenz. Und das alles ist total wichtig, auch wenn es erstmal dröge scheint. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ernst genommen wird.
Natürlich.
Weil man sagt, wir haben jetzt einfach die Idee und das wird schon irgendwie, ist schwierig. Auch wenn ich selber ein organischer Entwickler bin, muss man da so ein bisschen auch Masterplan-Stratege werden. So die Mischung.
Ja, genau. Und wir waren jetzt auch nicht in so strengen Etappen unterwegs. Wir hatten uns kennengelernt und hatten dann natürlich den recherchiert und den Namen und uns dazu ausgetauscht. Und dann war eigentlich, fand ich jetzt im Nachgang so das Wichtigste, die Finanzierung und den Aufbau unserer Community so. Und das konnte man richtig toll kombinieren mit der Crowdfunding und mit
unserem
Pop-up-Schladen.
Das hat einem nochmal gezeigt, dass man ja nicht nur selber dahinter steht, sondern absolut dass man wichtig, tatsächlich das weiß, mhm. es gibt schon eine Kundschaft. Man ist in Kontakt mit dem. Ich finde, das ist total schön, dass es heutzutage eher dahin auch geht, mhm. dass man einfach zu seiner Kundschaft oder zu der Gruppe, die Zielgruppe sozusagen, dass man Draht aufbaut und dass man nicht nur einfach sagt, ne, ich finde es total toll, ich pflanze hier einfach jetzt noch ein Nagelstudio hin, egal ob wir schon 10 haben, das ist einfach tolles Geschäft, super, sondern man macht auch Sachen, die für die Gesellschaft einen Mehrwert haben mhm. und die auch wirklich gewollt sind, weil wer das nicht also hätte das nicht gefruchtet mit der Crowdfunding, hätten wir auch wirklich gesagt, okay, dann ist es jetzt das
natürlich,
nicht.
Ja.
So. Wir nehmen auch keinen Kredit auf, wir machen das so nicht. Weil wenn die Stadt das nicht will sozusagen, und das wäre ja die Quintessenz, dann machen wir es auch nicht. Auch wenn wir die Idee natürlich toll finden und das für uns selber auch wünschenswert, ne? dass wir so einen Laden haben. Aber
ja, das war uns dann zu risikoreich und wir wollten wirklich die Finanzierung geklärt haben. Und das war wirklich toll, dass man das durch die Crowdfunding ja nicht beides so klären konnte. Ist der Markt bereit? Ist Schwerin bereit für uns? Oder eben noch nicht.
Ja, ja.
Und ich würde es immer, ganz kurz noch, ich würde es immer wieder machen, dass man zu zweit ist oder im Team, weil ich finde das natürlich auch, ist es auch eine Herausforderung, sich zusammen immer abzustimmen. Mhm. Aber wenn man sozusagen nach dem Yin-Yang-Prinzip sich ergänzt, wenn man jemanden gefunden hat, ist das total wertvoll und das Geschäft profitiert davon. Und
man kann seine Kompetenzen einfach so...
Ja, man ist stärker im Team einfach. Und das finde ich schön, dass man, das würde ich bei jedem weiteren Unternehmen immer wieder so machen, dass man sagt, jetzt außer das sind Sachen, die man ganz alleine macht, wie ein Buch schreiben, aber auch da hat man ja Lektoren, bla 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 bla, dass man einem bewusst wird, dass es so im Team einfach so viel besser funktioniert, als wenn man alleine auf weiter Flur jetzt sich durchkämpft.
Also das sehe ich genauso. An dem Punkt möchte ich auch gerne mal ansetzen. Wie sieht's denn aus? Habt ihr eine klare Aufgabenteilung für euch festgelegt, wer wofür zuständig ist?
Ja, das daten wir immer mal wieder ab, so dass wir schauen, wer hat was, wer genau gerade auf dem Plan.
Ja, und
dass wir das auch manchmal dann mal hin und her schieben, aber teilweise schon sehr klar getrennt.
Wie würdet ihr eure Aufgabenbereiche definieren, wenn ihr sagt, okay, jemand macht Marketing, jemand Verpackung, jemand Kundenansprache. Wie habt ihr euch das aufgeteilt?
So ganz klar kann man das gar nicht sagen.
Also jetzt im Praktischen bin ich schon so ein Typ, jetzt, das war schon beim Pop-Up-Store so, dass ich ziemlich schnell bin mit diesen ganzen praktischen Bausachen und Bauplanung und Leute sozusagen delegieren, dass wir hier relativ schnell genug Fachkräfte haben. Das ist aber einfach, weil ich da total schnell bin. Und Susanne hat so ein paar Sachen jetzt mehr, die
Drucksachen,
Lieferanten nochmal anschreiben. Also wir hatten sowieso ja schon eine Lieferantenliste, die hat sich ausgebaut natürlich, weil sich Lieferanten melden, wir Produkte entdeckt haben. Da sind wir beide unterwegs und schieben uns das mal immer hin und sagen, wie findest du das? Das ist eine tolle Firma, wollen wir das mit reinnehmen? Dann kriegen wir ein Testpaket und dann, das sind natürlich Sachen, die stimmen wir immer zusammen ab und auch so bestimmte Termine, da gehen wir eigentlich immer zusammen hin, die ganzen wichtigen Sachen, die jetzt so angelaufen, also während der Anlaufphase waren jetzt, ne, mit der Gründung und ansonsten bin ich tatsächlich viel hier, weil ich hier so ein bisschen die Bauleitung habe und Susanne macht viel sozusagen am PC und wir sind eigentlich jeden Tag
ausgelastet
oder halt immer in Kommunikation, was schön ist. Und zum Beispiel haben wir ganz andere Tageszeiten. Das merke ich auch. Ich bin halt ein ganz anderer Typ von den Zeiten her. Und Susanne ist so die Nachteule, wenn sie so richtig loslegt. Ne? Und da bin ich dann schon immer so. Nee, gute Nacht. Ich kann nicht mehr.
Auch eine coole Ergänzung, ne?
Und ja.
Das spannend, okay. Also direkt am Anfang ist es, glaube ich, immer schwierig, ganz klar festzulegen, wer macht was. Vieles ergibt sich ja dann auch. Mhm. Man wächst in die Prozesse rein. Arbeitet ihr denn mit Tools oder sprecht ihr das einfach klassisch ab? Wie macht ihr das?
Na, WhatsApp natürlich, Sprachnachrichten. WhatsApp, also wir scheuen nicht, wir mögen Sprachnachrichten, lange ausgedehnte. Und genau, das finde ich gut, dass wir da total ähnlich ticken. Und ansonsten schicken wir uns natürlich wichtige Sachen auch per Mail. Ja. Dann haben wir Google Drive natürlich, wir haben viele wichtige Dokumente, haben wir in Papierform, aber auch digital, dass wir darauf zugreifen können. Und ansonsten, wir machen relativ viel mit dem Telefon dann, weil wir ja immer flexibel sind. Wir haben ja kein Büro sozusagen. Klar. Ich habe einen Schreibtisch, da braucht man sich nicht ransetzen, da sieht man nicht durch. Susanne hat...
Okay, dann hopp's bei mir
auf. Wir arbeiten von überall und deswegen ist das Handy das Wichtigste für uns mit allen.
Wir wohnen nicht weit auseinander, deswegen treffen wir uns viel, sind aber auch ganz viel mit Audionachrichten in Kontakt und tauschen uns aus. Dass wir halt immer, dass jeder weiß, wo der andere gerade steht oder dran arbeitet und was vielleicht auch zusammen besprochen werden muss. Und das funktioniert gut.
Cool. Also wir werden auf jeden Fall für die Zuhörer den Instagram-Kanal von euch verlinken. Da sind auch Bilder von dem Laden. Schaut einfach mal vorbei, macht euch ein Bild und scheut euch auch nicht, Fragen zu stellen, auch mal ein Feedback zu geben, positiv natürlich nur, damit man da auch was mitnehmen kann. Kritik nur positiv, bitte.
Nee.
Zum Thema noch einmal bitte zum Thema Businessplan, genau. Habt ihr das selbst gemacht? Habt ihr euch da jemanden geholt? Wie habt ihr das gemacht?
Also den Businessplan habe ich ja 2017 schon ausgearbeitet und das war eine monatelange Arbeit, komplett in Eigenarbeit. Und das war gut und auch richtig, auch wenn nicht alle Zahlen gestimmt haben letztendlich. Man hatte ja durch die IHK auch Ansprechpartner und das finde ich auch total sinnvoll. Wir hatten da nämlich auch so eine Gründungsberatung und all die Sachen. Es ist schon sinnvoll, sowas zu machen, finde ich, dass man reinkommt in den ganzen Themen und sich auch die ganzen Papiere und Merkblätter, die es dazu gibt, einfach mal nimmt und durchliest oder querliest, dass man einfach drin ist in der Materie, weil die Überraschungen, die hören auch nicht auf bei sowas. Ne? Also da sollte man sich selber vielleicht auch nicht in die reiten, ne? Und den Businessplan, das hat schon ganz schön gedauert. Der war ein Businessplan für 3 Jahre oder so, muss man machen, genau, mit der Kalkulation. Und das ist aber auch so ein bisschen mein Ding. Ich finde das geil mit den Zahlen. Also mir macht das Spaß und dass man da ein bisschen rumrechnet und so. Das ist, finde ich,
ja, und das war für mich auch toll. Das hat sich halt super ergänzt, weil ich halt eben die Praxiserfahrung schon hatte und Jenny eben den Businessplan dazu. Und, ja.
Ja, das ist natürlich super. Ich glaube, das muss man auch am Anfang wirklich machen, damit man auch sieht, was kommt da auf einen zu. Finanziell ist es ja ein Risiko und wissen auch, wie es ist, selbst Unternehmer zu sein. Unternehmertum ist ja voller Risiken. Ne? Da kann ja immer mal was passieren. Und das nimmt, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen die Angst, wenn man dann auch noch mal sieht, okay, was kann sich daraus entwickeln? Was kommt dann am Ende rein? Was geht raus? Und was reicht dann auch, um daraus denn seinen Lebensunterhalt zu bewerkstelligen,
etc. Es ist halt kein Hexenwerk. Ne? Ja. Man merkt einfach, okay, wenn man die Zahlen an der Hand hat und damit auch arbeitet, vielleicht nicht auf den Cent genau, aber wenn man da sich dran orientiert und das gegenrechnet immer, dann hat man einfach für sich selber eine Sicherheit.
Absolut.
Man kann nicht überrascht werden. Man gibt es nicht in fremde Hände und sagt, naja, ich habe ja einfach nur mit dem Inhalt zu tun oder mit der Umsetzung. Ich finde es total wichtig, dass man da eigentlich immer selber dran ist und das nicht aus der Hand gibt und sagt, na, man kann ja auch einen Businessplan machen lassen, aber dann hast du da die Zahlen, die irgendwer echt errechnet hat. Aber ist schon auch vielleicht gut, dass man da irgendwie 3 Anläufe hat, bis die Zahlen stimmen und dann weiß man erst, ah, so sieht's aus. Und man hat da auch einen Plan, wie läuft das näher mit dem Personal, wie viel müssen die kriegen, wie rechnet sich das alles mit der Arbeitszeit und dem Stundenlohn. Und
ja, und vieles hat sich dann auf dem Weg jetzt auch nochmal angeglichen. So Aha-Momente, auch so Zahlen durch den Pop-up, den wir dann schon hatten, was für uns so toll
war. Das war auch gut. Das würde ich auch jedem empfehlen, so eine Art Probelauf zu machen, wenn das also wenn das geht oder zum Unternehmensmodell passt, weil dadurch hat man einfach nochmal Zahlen an der Hand, man hat schon mal ein Feedback und so weiter. Und dann, das hat auch geholfen, um jetzt sozusagen nochmal Sachen einfließen zu lassen in der Umsetzung. Und viele sagen ja auch, krass, wie mutig und boah, so ein Risiko. Und aber ich denke die ganze Zeit, wenn man das Schritt für Schritt macht, das ist ja wie, du hast eine To-Do-Liste für den Tag.
Klar.
Oder für die Woche, für einen Monat, pipapo. Ich habe mehrere Listen. Und dann hast du deine To-Do-Liste und die arbeitest du einfach ab. Wenn eine Sache nicht geschafft wird, ist es ja auch kein Weltuntergang. Damit muss man rechnen. Aber das ist dann gar nicht mehr so wild, wenn man die Sachen auf dem Zettel hat. Dann arbeitest du sie ab, Step by Step. Und wenn was nicht funktioniert, sollte sich irgendwas verzögern, bist du ja auch sozusagen, stehst du ja selber dafür gerade. Und ich finde, das ist nochmal ganz anders, als wenn man angestellt ist. Ich bin ja auch noch bei der Stadt angestellt. Da ist es was ganz anderes, wenn man da was erfüllen muss, Aufgaben und so weiter. Mhm. Wir stehen jetzt selber dafür gerade und das ist tatsächlich viel weniger Druck. Es ist entspannter, finde ich.
Ja, was ja unheimlich wichtig ist, man entscheidet ja auch selber, mit welchem Tempo das Ganze funktioniert. Klar, ihr hattet das Thema ja Kredit angesprochen, hätte man ja sofort in die Fremdfinanzierung mit Summe X reingehen können, das Ganze sofort skalieren mit einem riesen Supermarkt. Die Frage ist halt, möchte man das? Und ich glaube, euer Ansatz ist wirklich ja ein Ansatz, wo sich viele Leute finden. Man kann erstmal reinschnuppern, man sieht, wie läuft das an. Ihr habt dann auch nochmal die Generalprobe quasi gestartet. Mehr geht ja nicht. Und daraus dann wirklich Step by Step, so wie du es gesagt hast, Jenny, zu wachsen, ist unheimlich wichtig.
Ja, da waren wir beide aber auch ähnlich, dass wir nicht so risikofreundlich sind.
Ja, wir haben ja auch Kinder und so.
Dass uns das eigentlich wichtig war, auch erstmal zu checken, ob der Markt wirklich auch da ist.
Klar. Super, also mega, mega cool, dass ihr den Schritt gewagt habt, dass ihr jetzt kurz vor der Eröffnung seid. Wenn ihr das Ganze mal so weiterentwickeln wollt, wo seht ihr euch? Klassische Frage in 5 Jahren mit dem Laden.
Oh, da sind wir ein bisschen unterschiedlich unterwegs.
Bin ich jetzt gespannt.
Ja.
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass in 5 Jahren der Laden von alleine läuft, dass es eventuell schon mehrere FKK- und Verpackt-Läden gibt und dass wir uns auf jeden Fall auch vergrößern oder dass man auch wirklich so ein schönes, großes Sortiment, wie wir am Anfang geredet haben, anbieten kann, dass es wirklich eine Alternative ist und man wirklich alles hier einkaufen kann, was man für sein Leben braucht.
Genau, und ich weiß noch nicht, inwieweit es dann mehrere FKK-Läden gibt. Ne? Ich finde, einer ist eigentlich schon cool, wenn der funktioniert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der relativ schnell sich trägt, weil wir uns ja auch mit vielen anderen Unverpackt-Läden austauschen und wissen, dass das nicht unbedingt etwas ist, was sich schwer trägt. Das läuft relativ schnell gut und kein Unverpackt-Laden lebt nur vom Trockensortiment. Man muss sich natürlich Gedanken machen, was noch zusätzlich dazu kommt, was die Leute auch toll finden an Produkten, außer Bohnen und Nudeln. Ne? Und ich würde es total toll finden, wenn man dahingehend sich ausbaut, dass man sozusagen noch einen Bistro-Bereich mit reinnimmt, dass man so eine Art Ladencafé hat. Das ist jetzt noch nicht so möglich. Wir werden so eine Self-Service-Ecke haben für Kaffee und so. Ich würde es toll finden, wenn man entweder den Laden dahingehend noch näher strukturiert, wenn das funktioniert nachher, dass man sich mehr Personal leistet, das braucht man ja dafür. Dann würde ich das toll finden, weil das ist so für mich so ein bisschen so ein Traum, dass man noch sagt, man hat diesen Bistro-Bereich oder man sagt, man macht nachher zusätzlich vielleicht sogar in der Straße noch eine kleine Ladenfläche, holt die sich dazu und dann ist es das FKK-Bistro und ja, das würde ich toll finden, wenn das irgendwie in 5 Jahren, sag ich mal, spätestens so wäre. Und dann, ich bin selber nicht Veganerin, aber ich würde es toll finden, wenn es ein Bistro wäre, was komplett vegan ist und einfach die Leute so vom Hocker haut von den Speisen, weil man kann so geil vegan essen. Und das wäre so mein Traum, weil es gibt es auch noch nicht in Springen.
Ja, schöne Richtung auf jeden Fall, die Zahnrichtung. Wir bleiben gespannt. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Also zum Thema vegane Ernährung. Meine Partnerin ist vegan und wenn wir draußen sind, fällt es ihr schon schwer, dass wir, gut, jetzt sind wir eigentlich gar nicht draußen. aber ansonsten, wenn man draußen ist, in anderen Läden, ist es halt schwer, überhaupt was zu finden, was man als Veganer zu sich nehmen kann. Aber Laura macht echt geile Gerichte und da merke ich manchmal gar nicht, dass es vegan ist. Sie hatten letztens so ein was war das? Kartoffelauflauf mit Tofu, wurde dann hackmäßig ersetzt und ich habe das einfach nicht gemerkt. Ne? Also da kann man, glaube ich, sehr viel machen und es ist auch nicht so kompliziert, wie man denkt. Und wenn man dahingehend reingeht, warum nicht? Ich denke auch, dass da ein Riesenmarkt noch ist, der noch gar nicht bedient wurde. Vor allem hier in Schwerin.
Vor allem nicht in Schwerin. Es gibt ja vegetarische Bistros, aber vegan Und vor allem, was sozusagen gerade schon der Standard eigentlich ist in der veganen Küche, das ist mir bei vielen ja noch gar nicht angekommen, dass das nicht einfach Salat und Bratlinge sind oder Fleischalternativ-Vegane, sondern dass man einfach so tolle Sachen zaubern kann. Ob es nun Kuchen sind, Desserts, Hauptspeisen, alles Mögliche.
Ja. Vielleicht holt ihr uns nochmal ab zu den Sachen. Was bietet euer Laden eigentlich so an Sortiment an?
Also drei große Produktreihen von dem Trockensortiment und dann im Drogeriebereich. Alles, was man sich vorstellen kann von Shampoo, Handcreme, Lippenbalsam und dann so Lifestyle-Produkte. Also wir haben jetzt schon ganz tolle Kaffee-to-go-Behälter aus Kaffeesatz.
Ach, okay.
Kaffeeform. Und ganz verschiedene Sachen, die zum Zero-Waste-Lifestyle dazugehören.
Okay.
Die wir auch selber toll finden.
Genial.
Jenny, es riecht sogar jetzt nach Kaffee.
Ich rieche leider nichts, meine Nase ist komplett dicht, aber ich kann es mir gut vorstellen.
Die machen auch Geschirr.
Ich mach mal einmal auf.
Ja,
genau. Die machen auch Espresso.
Ach, spannend. Ja, Leute, einen Abnehmer habt ihr auf jeden Fall. Ich nehme im Anschluss auf jeden Fall welche für die Agentur mit, damit wir da mal einen Akzent in der Agentur setzen. Ja, mega stylisch. Wir werden auf jeden Fall das mal in der Story verlinken.
Es riecht einfach schon wie so ein Karamelllatte, wenn man da reinricht in den Becher und der ist.
Wie stark. Also ich sehe es, ja gut. Ich bin halt auch wirklich nicht krass unterwegs in der Branche, wenn man das so sagen kann. War echt fasziniert, was es so gibt, aber das sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Spannend.
Das finde ich halt schön, weil es dahingehend diese Kreislaufwirtschaft, so denkt man das ja auch, wenn man jetzt im Café oder im Laden so wirtschaftet, dass kein Müll produziert.
Ja, spannend.
Heißt ja auch nicht nur, dass man erstmal etwas ohne Verpackung anbietet oder verkauft oder abfüllt, sondern dass man die Sachen, die einfach anfallen an Müll, zum Beispiel auch, wenn man ein Bistro hat, dass man die Reste zu etwas verwertet, dass man guckt, dass alles sozusagen im Kreislauf bleibt. Und das machen zum Beispiel bei Kaffeeform dieser Firma, machen das ja auch dann Cafés, die dieses Geschirr mit anbieten, bringen natürlich ihren Kaffeesatz, der übrig bleibt, in diese Firma. Und das finde ich halt total schön, dieses Konzept von Kreislaufwirtschaft, weil ich weiß selber aus der Gastronomie, habe auch schon gekocht und so weiter in der Gastronomie, wie viel anfällt oder wie viel Müll anfällt, wie viel Essen weggeschmissen wird. Und ich finde das so, so schlimm.
Klar.
Und da kann man einfach, da muss man ja nicht eine feste Linie fahren. Das finde ich halt schön, wenn man sagt, na, wenn was übrig bleibt, macht man daraus was. Und nicht, naja, man hat ja eine feste Karte und dann. Und wenn wir hier was in Kartons geliefert bekommen, dann werden die Kartons ja auch nicht gleich weggefeuert, sondern wir benutzen die ja auch selber noch. Wir haben zum Beispiel eine Freundin, Mimi, hier Favori, die hat selber nicht so viel Verpackungsmaterial oder müsste es einkaufen. Da habe ich schon gesagt, du, wenn wir Kartons übrig haben, dann kriegst du die Kartons für deine Kränze, für deinen Schmuck, sodass du einfach weißt, okay, wir wissen, wir haben einen Abnehmer für die Kartons, die wir nicht verwenden können und sie kann sie noch benutzen und muss nicht neue Kartons kaufen. Und so sind die Lösungen manchmal ganz nah und nicht irgendwie komplett.
Ja, schöner Ansatz auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man da 20% von in seinen Alltag mit reinbringt, das wäre gar nicht auszuhalten. Ne? Jetzt seid ihr mit eurem Laden ja analog unterwegs. Bietet ihr auch Produkte online an? Soll das kommen? Wo steht ihr da?
Das soll auf jeden Fall kommen, aber das haben wir jetzt noch nicht so weit entwickelt und das würde sich dann wahrscheinlich erstmal auf die Produkte Drogerie und Lifestyle beziehen, ob wir oder wie wir auch gerade einen Lieferservice in Schwerin anbieten. Da sind wir in Kontakt mit einem Lastenrad-Service. Das ist aber alles noch nicht spruchreif und das wollen wir alles gerne machen und das wird sich dann entwickeln.
Spannend, okay. Ja, Leute, das war mir ein Fest. Schön bei euch gewesen zu sein. Schön Einblicke gekriegt zu haben, jetzt mal außerhalb von Instagram. Ich muss zu meinem Bedauern sagen, ich bin das erste Mal hier. Hab's vorher einfach nicht geschafft, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt habe ich die Story. Jetzt weiß ich, wo die Reise hingehen soll. Also nochmal Appell an die Zuhörer. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Lasst ein Abo da, verfolgt die Story vom Laden und bleibt auf jeden Fall up to date.
Ja, ciao.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir Folgt mir auf Spotify und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.